Die Freude ist mein Lied. Es gibt viele Menschen, die das weder so singen noch so sagen würden. Da steht doch in Berlin auf einer Hauswand der Spruch: Der Mensch ist eine wertlose Kopie. Und dieser Fassadenspruch ist für viele Menschen, ja, ohne dass sie es vielleicht so wörtlich formulieren, zu einem Lebensmotto geworden. Es gibt in unserer Zeit viele Menschen, die am Leben verzweifeln, die ihr Leben wegwerfen oder die sich flüchten in Alkohol, in Rauschgift oder in andere Dinge, weil sie die Sinnlosigkeit ihres Lebens nicht aushalten können. Und man glaubt dabei, nichts zu verlieren. Und sie wissen genau, zu dem eigentlichen Leben, das wir uns ersehnen und das wir uns wünschen, sind wir nicht aufgebrochen. Und doch ist ganz tief im Herzen dieser Wunsch da, ein Leben zu bekommen, von dem es gilt, dass es wirklich sich lohnt, gelebt zu werden. Die Sehnsucht bleibt in den Herzen der Menschen. Im Neuen Testament wird uns berichtet von einem jungen Mann. Er war reich, religiös und sogar wohlerzogen, und sein Problem, das ihn bewegte, teilten viele heute in unseren Tagen. Auf Neuhochdeutsch würde man sagen, er hatte null Bock. Was nützen nämlich einem Menschen, auch einem jungen Menschen, wenn er die Taschen voller Geld hat, aber wenn das Portemonnaie des Lebens schon längst leer ist und er sich verausgabt hat in seinem Leben. Doch dieser junge Mann bleibt nicht in der Resignation seines Lebens stecken, sondern er weiß, dass Leben ohne Sinn nichts anderes als ein bloßes Altwerden ist. Und das ist ihm viel zu wenig. Und zu Recht ist ihm das viel zu wenig. Er will wahres Leben. Und dann lernt er eines Tages Jesus kennen. Und er merkt sofort, was der sagt, das kommt mir so glaubwürdig vor. Ganz anders als die Sprüche, die viele Menschen klopfen. Das ist einer, der hat Worte des ewigen Lebens. Irgendwo ist Fundament dabei, wenn er spricht. Das sind nicht so hohle Worte, aus dem leeren Bauch herausgeredet, sondern das sind Worte, die tragen können, die für mich auch das Fundament des Lebens abgeben können. Er merkt, diesem kann ich die Worte abnehmen, die er sagt. Und dann geht er hin und sagt: Meister, gib du mir in mein vergängliches Leben ewiges Leben hinein. Ein Leben, das nicht mit dem Tod endet, das auch in den Krisen des Lebens noch seinen Sinn behält. Solch ein Leben möchte ich haben. Zu einem solchen Leben möchte ich aufbrechen. Und dann schaut Jesus diesen jungen Mann an, so sagt der Bericht. Und es heißt dann, er liebte ihn, Jesus liebte diesen Mann, der auf der Suche nach dem wahren Leben war. Und Jesus sagt diesem Mann: Leg jetzt einmal alles beiseite. Alles, was dir bisher Leben bringen sollte. Und was dich hindert, dich mir anzuschließen. Und komm und binde dein Leben an mich. Und fang mit mir ein ganz neues Leben an. Und das hat Jesus diesem jungen Mann in einer solchen Radikalität gesagt, dass dieser junge Mann begriffen hat, wenn es um Jesus geht und das Leben, was er anbietet, dann ganz oder gar nicht. Mit halben Sachen kommt man bei Jesus Christus nicht weiter. Jesus will unser ganzes Leben. Er will keine halben Sachen. Denn er verspricht ja schließlich auch ein ganzes Leben und nicht nur ein halbes. Denn Jesus sagt: Ihr sollt das Leben in der ganzen Fülle haben. Nicht in der halben Fülle, sondern in der ganzen Fülle sollt ihr das Leben bekommen. Nicht nur etwas sollt ihr vom Leben bekommen, wenn ihr euch auf mich einlasst, sondern ihr sollt alles vom Leben haben. Und dem jungen Mann ist das zu viel, was Jesus verlangt. Diese Radikalität mag er nicht ertragen und dann geht er weg. Aber die Bibel sagt, er geht traurig von Jesus weg. ohne Jesus leben heißt nämlich sinnlos leben. Heißt letztlich traurig leben. So macht es uns dieser Bericht deutlich. Wer aber Jesus Christus aufnimmt, der holt die Freude Gottes in sein Leben, mitten in allen Belastungen, die ein solches Leben auch mit sich bringen kann, und allen Widerständen, die man manchmal um Jesu Christi willen ertragen muss. Wer Jesus radikal aufnimmt in sein Leben, holt dennoch Freude in sein Leben. Freude, die einem niemand nehmen kann. Aufbruch zum Leben. Jesus stellt diesem jungen Mann diesen Aufbruch zum Leben vor und sagt, binde dich an mich und dann brichst du zum Leben auf. Solch ein Mensch bricht zum Leben auf, zu einem Leben, das diesen Namen wirklich verdient. Aufbruch zum Leben heißt das Thema an diesem Sonntag. Und das, meine ich, ist doch ein Thema für jeden Menschen, oder nicht? Möchten Sie etwa nicht zum Leben aufbrechen? Wer möchte schon einfach nur dahin existieren oder, um es anders zu sagen, dahin vegetieren? Wer möchte nur so ein bisschen vom Leben mithaben? Wir wollen doch das Leben in der Fülle haben und danach sehnen wir uns. Aber unter Aufbruch zum Leben müssen wir ja viel mehr verstehen, als nur einmal geboren worden zu sein, irgendwann auch einen guten Schulabschluss zu machen und eines Tages einen Beruf ergriffen zu haben und das nötige Geld zu verdienen und vielleicht auch glücklich verheiratet zu sein und eine Familie zu gründen. Das kann doch nicht der ganze Sinn des Lebens sein. Das kann doch nicht der ganze Aufbruch zum Leben sein, zu dem wir bestimmt sind, zu dem wir geschaffen worden sind. Aufbruch zum Leben muss doch viel, viel mehr beinhalten. Das muss doch viel tiefer gehen, bis in den letzten Winkel unserer irdischen Existenz hinein. Und das ist auch so. Das macht uns Jesus ganz deutlich. In wenigen Tagen ist Karfreitag und dann Ostern. Und in diesen Wochen vorher sollten wir immer wieder mal zu den Passionstexten greifen und sehen, wie unser Herr Jesus Christus gelitten hat, schließlich für uns gestorben ist, um uns einen Aufbruch zum Leben möglich zu machen. Einen Aufbruch zu dem Leben, das wirklich diesen Namen verdient, dass es das Leben wirklich ist. Und wie ein solcher Aufbruch zu diesem Leben geschehen kann, das diesen Namen wirklich verdient, wollen wir aus einem Abschnitt der Passionsgeschichte uns heute Morgen sagen lassen. Wir wollen einige Sätze lesen, wer die Bibel dabei hat, darf es mit aufschlagen, aus dem 23. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Man hatte Jesus im Garten Gethsemane gefangen genommen und schließlich zum Tode verurteilt. Und nicht nur ihn hatte man zum Tode verurteilt, sondern auch noch zwei Verbrecher. Und nun wurden diese drei abgeführt, um auf dem Marterhügel, die man Schädelstätte nannte, vor den Toren Jerusalems hingerichtet zu werden, gekreuzigt zu werden. Und so lesen wir in Lukas Kapitel 23, in Vers 32, 33 und dann in den Versen 39 bis 43 folgende Sätze. Es wurden aber auch zwei Verbrecher mit Jesus zur Hinrichtung abgeführt. Und als sie an die Stätte kamen, die Schädelstätte heißt, kreuzigten sie ihn dort und die Verbrecher mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Aber einer der Verbrecher, die am Kreuz hingen, schmähte den Herrn Jesus und sagte, bist du nicht der Christus? Dann hilf dir selbst und uns. Da wies ihn der andere zurecht und sagte, und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch die gleiche Strafe erleidest? Uns trifft sie zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sagte, Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Da führten sie also Jesus Christus und zwei Verbrecher ab, um sie zu kreuzigen. Und dann steht hier ganz einfach, und sie kreuzigten ihn dort und die Verbrecher mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Versuchen wir uns einmal vorzustellen, die Bild-Zeitung wäre dabei gewesen und hätte dann einen Bericht gemacht von diesem Geschehen auf dem Hügel Golgatha. Ich vermute, das wäre nicht so knapp abgegangen wie hier, wenn es heißt, sie kreuzigten ihn dort und die Verbrecher mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. So nüchtern ist die Bibel in ihrer Berichterstattung. Die Bibel ist nicht an Sensationsmache interessiert, sondern die Heilige Schrift beschränkt sich immer auf das Wesentliche, auf den Kern der Sache, worauf es denn nun wirklich ankommt. Sie berichtet präzise und sachlich. Sie hätte vieles andere noch schreiben können, aber das tut sie nicht. Aber was das alles bedeutet, was dort auf dem Hügel Golgatha geschieht, darüber weiß die Bibel viel zu sagen. Und dass dort Jesus, der Sohn Gottes, an dem einen Kreuz sein Leben hingibt, darüber sagt die Bibel uns vieles. Drei Dinge sagt sie hauptsächlich über dieses Geschehen. Sie sagt, wenn du das Kreuz anschaust, an dem Jesus, der sündlose Gottessohn, gestorben ist, dann werden dir drei Dinge deutlich gemacht aus der Sicht Gottes, die für dein Leben wichtig sind. Erstens, du siehst, wie groß die Sünde der Menschen ist. Da ist Jesus gestorben für jeden Menschen, der damals lebte, für jeden, der in der Geschichte inzwischen gelebt hat und gestorben ist. Und da starb Jesus für jeden, der heute lebt und auch für jeden, der hier im Gottesdienst anwesend ist. Dort starb Jesus für dich und für mich. Und er starb deswegen für dich und für mich, weil wir Sünder sind. Das ist ein schlimmes Wort, dass da Sünde in unserem Leben ist. Ein altes Wort für viele Menschen. Es klingt so antiquiert. Und doch ist es immer wieder ein modernes und aktuelles Wort, weil wir von diesem Problem, das die Bibel Sünde nennt, nicht loskommen. Die Sünde hat unser Leben zerfressen und von Gott getrennt. Und so ist die Bibel an dieser Stelle sehr pauschal in ihrer Beurteilung des menschlichen Lebens und sagt, da ist kein Unterschied unter uns. Wir sind alle solche Menschen, beladen mit Sünde, für die der Sohn Gottes sterben musste. Und wenn wir dieses Kreuz anschauen, dann sehen wir, so groß ist meine Schuld, so groß ist deine Lebensschuld, dass der sündlose Sohn Gottes für dich und für mich sterben musste. Das Zweite, was uns das Kreuz zeigt, ist die übergroße Liebe Gottes. Gott, der die Sünder nicht abgeschrieben hat, sondern dem Sünder mit seiner großen, unendlichen Liebe nachgeht, um ihn zu suchen, ja, wie die Bibel sagt, um ihn zu retten, um ihn neu zu machen, um ihn von der Sünde zu befreien und in die Gemeinschaft mit Gott zurückzuholen. Das ist die Liebe Gottes, die den einzigen Sohn in den Tod gegeben hat, in den Tod für uns sündige Menschen. Schauen wir doch diese übergroße Liebe Gottes zu uns einmal an. So lieb hat Gott dich und so lieb hat Gott mich. Sodass der Apostel Johannes dieses Wort Jesu uns überliefert hat, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für uns alle dahingegeben hat, damit das alle, die an ihn glauben, die ihm vertrauen, nicht verloren gehen, nicht von Gott getrennt bleiben, sondern ein neues Leben, nämlich ewiges Leben bekommen, zum Leben aufbrechen dürfen. Und das Dritte, was uns dieses Kreuz zeigt, ist, dass es nur einen einzigen Weg der Errettung für uns gibt. Nicht zwei Wege, nicht drei Wege, sondern einen einzigen Weg, um zum Leben aufzubrechen. Nämlich nur durch Jesus. Ich bin der Weg, sagt Jesus. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, außer durch mich. Und so sehen wir, wenn wir auf dieses Kreuz in Gedanken schauen, an dem Jesus, der sündlose Gottessohn, starb, diese drei Dinge, die Tiefe menschlicher Sünde, die übergroße Liebe Gottes und den einzigen Weg unserer Erlösung und der Rettung. Und da ist das größte Geschehen, was jemals in der Geschichte geschehen ist, Jesus starb für uns. Und dadurch ist ein Aufbruch zum Leben möglich geworden. Ohne dieses Geschehen auf dem Hügel Golgatha wäre ein Aufbruch zum wahren Leben nicht möglich für uns Menschen. Und an unserer Stellung zu diesem Geschehen, das dort auf dem Hügel Golgatha stattfand, entscheidet sich letztlich alles, Tod und Leben, Licht und Finsternis oder wie die Gegensätze in der Bibel auch immer wieder genannt werden mögen. An Jesus Christus werden wir gesund oder an Jesus Christus, der für uns starb, zerbrechen wir. Und das wird jetzt aufgezeigt an diesen beiden Mitgekreuzigten, diesen beiden Verbrechern, der eine zur Rechten und der andere zur Linken. Wenn man sich Kreuzigungsdarstellungen der Maler anschaut, dann haben die Maler sehr häufig diese Übeltäter am Kreuz als junge Menschen dargestellt. Sie haben sich gedacht, das sind junge Leute, die haben ihre Jugend verbracht im Rausch und in der Sünde und irgendwann kam das Verbrechen dazu. Und schließlich die Verurteilung zum Tode und das bittere Ende am Kreuz. Und bis jetzt waren diese beiden Mitgekreuzigten gemeinsame Wege der Sünde und des Verbrechens gegangen. Und nun, als sie am Kreuz hängen und Jesus mitten unter ihnen gekreuzigt ist, gehen ihre Wege himmelweit auseinander. Der eine Mitgekreuzigte bricht zum Verderben auf. Und der andere Mitgekreuzigte bricht zum Leben auf. Das Kreuz, Jesus, der Gekreuzigte, steht zwischen ihnen. Sie kreuzigten ihn. Und da fallen die letzten Entscheidungen. Wenn Jesus Christus vor uns steht, als der Gekreuzigte, nun auch als der Auferstandene, denn er ist ja nicht im Tod geblieben, dann fallen an Jesus die letzten Entscheidungen unseres Lebens, die nicht nur zeitliche, sondern sogar ewige Bedeutung haben. Und nun lasst uns zunächst einmal den einen anschauen, der zum Verderben aufbrach. Was kennzeichnete das Leben dieses einen jungen Verbrechers, der am Kreuz hing und der zum Verderben aufbrach? Zunächst sehen wir, dass er ja gar nicht schlechter war, als der andere, der zum Leben aufbrechen durfte. Im Lebenswandel lag der Unterschied zwischen diesen beiden Mitgekreuzigten nicht. Dieser eine, der zum Verderben aufbrach, ging nicht in die ewige Gottesferne wegen der Schuld seines Lebens, sondern er ging in die ewige Gottesferne, weil er nicht Vergebung seiner Schuld hatte. Und meine Freunde, das Einzige, was der Mensch, der keine Bindung an Jesus Christus eingegangen ist, aus diesem Leben mit hineinnimmt in die Ewigkeit, ist unvergebene Schuld. Die geht mit ihm vor den Thron Gottes. Und da werden wir einmal Rechenschaft ablegen müssen über all das, was sich in unserem Leben ereignet hat. Das Einzige, noch einmal, was der unerrettete Mensch aus diesem Leben mitnimmt, ist vor den Richterthron des Höchsten, das ist unvergebene Sünde. Das Zweite, was diesen jungen Mann unterschied von dem anderen, diesem Mann, der zum Verderben aufbrach, bedeutete Jesus absolut nichts. Für ihn hatte Jesus keine Bedeutung. Vielleicht hat er anerkannt, Jesus war ja ein anständiger Mensch, hat ganz gute Lebensprinzipien gehabt. Seine Lehren, wenn sie berücksichtigt würden von den Menschen, wären gar nicht schlecht, wenn sie sich durchsetzten. Das alles wissen wir nicht. Aber letztlich bedeutete ihm Jesus nichts. Er kann mit Jesus, der für die Sünden der Menschen stirbt, nichts anfangen und will das auch nicht. Er möchte sich über Jesus Christus überhaupt gar keine tiefen Gedanken machen, sondern er bleibt an der Oberfläche. Er lässt sich nicht in die Tiefe hineinführen, einmal darüber nachzudenken, was bedeutet das eigentlich, dass hier der Sohn Gottes stirbt, dem man keine Sünde nachweisen konnte. Warum stirbt er eigentlich? Er war nicht bereit, darüber nachzudenken. Er wollte mit Jesus nichts anfangen. Und er wollte Jesus nicht nötig haben. Kennen Sie das? Es gibt viele Leute in unseren Tagen, die es diesem Mann nachtun, die sich gar keine Gedanken über Jesus machen wollen, die einfach in den Tag hineinleben und über diesem großen Geschehen, das eine Bedeutung für die ganze Menschheit hat, zur Tagesordnung hinweggehen und sagen, geht mich nichts an. Solche Menschen, die Jesus nichts angeht, die jedenfalls meinen, das geht mich nichts an, die sind alle auf dem Weg ins Verderben. Die sind aufgebrochen zum Verderben. Und wenn man dann schon einmal zu Jesus spricht, dann macht man das so, wie dieser junge Mann gemacht hat. Wenn du Christus bist, dann hilf dir selber und uns, so hat er gesagt. Das heißt, jetzt sind wir in riesengroßer Not. Er und ich auch. Und jetzt kann ich mich ja mal drauf besinnen, dass man beten kann. Und dann wollen wir mal sehen, ob Beten Sinn hat, ob Gebet erhört hat, ob da dieser Jesus wirklich Macht hat, in die notvolle Situation des Lebens einzugreifen und diese Not zu wenden, oder ob er diese Macht nicht hat. Kennen Sie das auch? Dass man Jesus vergisst, nicht an ihn denkt und irgendwann hat man seinen Kopf angerannt und ist in der Sackgasse des Lebens angekommen und weiß nicht mehr aus noch ein. Und in der Verzweiflung überlegt man, jetzt könntest du ja einmal beten. Du könntest es ja einmal versuchen. Aber ob man es dann ehrlich meint und ob man dauerhaft mit Jesus in Verbindung treten will, das ist dann die entscheidende Frage. Viele Menschen haben Erhörung ihrer Gebete in den Sackgassen ihres Lebens erlebt. Und als die Not vorbei war, sind sie zur Tagesordnung übergegangen und Jesus Christus war wieder ganz weit weg, verbannt aus ihrem Leben. Solche Menschen, die so mit Jesus umgehen und dann, wenn er ihr Gebet nicht erhört, dann ihn anklagen und sagen, wie kannst du das zulassen? Solche Menschen sind auf dem Weg zum Verderben und nicht auf dem Weg zum Leben. Und das Vierte, was diesen Mann kennzeichnete, ein Jesus, der für die Sünden der Menschen stirbt, solch ein Jesus ist ihm lächerlich. Er trägt kein Leid über seine Schuld und der Tod des Gottessohnes rührt ihn gar nicht. Und heute sagen viele Leute, dass der, der damals dort starb, für mich gestorben sein soll, der ich fast 2000 Jahre später lebe, das kann ich nicht begreifen. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht möglich sein. Kennen Sie diese Argumentation? Ist sie vielleicht die Ihre sogar bis heute gewesen? Ich habe sie schon oft von Menschen gehört. Solche Menschen, die sagen, Jesus für die Sünden gestorben, der heute Lebenden, das ist doch Unsinn. Solche Menschen, sagt Jesus, sind nicht auf dem Weg zum Leben, sondern sie sind aufgebrochen zum Verderben. Und das Fünfte, was diesen Mann kennzeichnete, war, er blieb, wie er war, ganz schlicht und einfach. Es kam zu keinem Umbruch und zu keinem Aufbruch in seinem Leben, zum Leben hin. Er blieb, wie er war. Und deswegen brach er zum Verderben auf. Überlegen Sie doch einmal Folgendes. Die Bibel sagt, die Trennung von Gott ist ein Zustand, in den wir eintreten, sobald wir geboren sind. Das ist nicht erst das Ergebnis von vielen schlechten Taten in unserem Leben. Da muss man nicht erst zum Verbrecher werden, wie diese beiden Mitgekreuzigten. sondern das ist ein Zustand, in dem ich ins Leben trete. Und darum brauche ich von Anfang an einen Aufbruch zum Leben durch Jesus Christus. Und ich brauche gar keine schlechten Taten zu tun, sondern kann vielleicht ein anerkannter, sittlich, ethisch hochstehender Mensch sein und bin doch ein Kandidat des Verderbens. Wer bleibt, wie er ist, in dessen Leben es keinen Aufbruch zum Leben gibt, der ist ein Kandidat des Verderbens. Das sagt Jesus an dieser Stelle. Ich brauche nichts Besonderes zu tun, sondern nur zu bleiben, wie ich ins Leben getreten bin. Und ich breche zum Verderben auf. Und erst auf diesem Hintergrund leuchtet das Thema dieses Gottesdienstes auf, denn unser Thema heißt ja nicht Aufbruch zum Verderben, sondern es heißt doch Aufbruch zum Leben. Aber menschliches Erkennen vollzieht sich immer in Gegensätzen. Und so wie ich diesen Aufbruch zum Verderben vor mir habe, leuchtet jetzt andererseits bei dem anderen Mitgekreuzigten der Aufbruch zum Leben umso heller auf. Und das wollen wir jetzt miteinander betrachten. Wir wollen uns den zweiten Mann anschauen, der zum Leben aufbrach. Wodurch brach dieser Mann zum Leben auf? Er war ja genauso verloren wie dieser eine Mitgekreuzigte, den wir gerade betrachtet haben. Da heißt es zunächst einmal, der andere strafte den, der Jesus lästerte und sagte, du fürchtest dich nicht vor Gott, du erleidest doch die gleiche Strafe wie der. Also das heißt, die Gottesfurcht kam über diesen Mann. Dieser Mann hat mit einem Mal schlagartig, als er am Kreuz hing, begriffen, es ist schrecklich, mit unvergebener Sünde in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Es ist ganz schrecklich, aus dieser Zeit in die Ewigkeit zu wechseln und nicht Vergebung der Sünde zu haben. Die Furcht Gottes kam über ihn. Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott? Lass doch diese Frage einfach mal auf dich wirken. Fürchtest du dich denn vor Gott? Fürchtest du dich davor, mit unvergebener Sünde einmal vor Gott stehen zu müssen und dann nicht bestehen zu können, sondern ewig von Gott getrennt sein zu müssen? Es gibt keine Rettung für einen Menschen, ohne dass dieses Stück Gottesfurcht, das uns erschüttert bis in den tiefsten Winkel unserer Existenz hinein. Es gibt keine Rettung, ohne dass diese Gottesfurcht über unser Leben kommt. Und das war der erste Schritt der Rettung, der diesen Mann zum Leben aufbrechen ließ. Der Mann wusste, mit meiner Schuld kann ich vor Gott nicht bestehen. Auch du kannst mit deiner Schuld nicht vor Gott bestehen und ich kann mit meiner Schuld nicht vor Gott bestehen. Niemand kann es. Es gibt keinen Menschen, der das könnte. Fürchten wir denn Gott? Das ist die entscheidende Frage. Es gibt immer wieder Leute, die diese Frage aus den Gedanken ihres Lebens verdrängen. Das steht im Hebräerbrief Kapitel 9, Vers 27, der Satz, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Danach aber gerichtet zu werden. Der Mensch ist nicht eingespannt, wie viele es gern hätten, in so ein ewiges Rad der Wiedergeburten, Reinkarnation, neue Chance und immer wieder neue Chance, bis es dann zum Letzten gelungen ist, irgendwo da im Nirvana aufzugehen. Nein, die Bibel sagt, unser Leben ist einmalig, unser Sterben ist einmalig und unser Stehen vor Gott ist einmalig. Alles ist einmalig. Und darum, die Furcht Gottes muss uns über uns kommen, wenn wir zum Leben aufbrechen wollen. Die Furcht Gottes, vor Gott nicht bestehen zu können, wenn wir keine Vergebung unserer Schuld haben. Das ist der erste Schritt, um zum Leben aufzubrechen. Lass es doch zu in deinem Herzen. Das, was Gott dir klar machen möchte, mit unvergebener Schuld ist es schlimm, vor Gott erscheinen zu müssen. Das Zweite, was diesen Mann kennzeichnete, der zum Leben aufbrach, er kam als ein verlorener Mensch als ein noch nicht erretteter Sünder zu Jesus Christus. Wie tut er das? Er sagt, uns trifft zwar mit Recht, was wir empfangen, denn unsere Taten verdienen es. Dieser Jesus aber, der hat nichts Unrechtes getan. Dieser Mann steht zu seiner Schuld, er verdrängt dieses Problem nicht, er verharmlost es nicht, er leugnet es nicht, sondern er sagt, ja, es stimmt, ich bin Sünder. Ich bin ein Schuldner vor Gott und auch vor Menschen. Dieser Mann hätte natürlich auch versuchen können, aus dem Arsenal seines Lebens alle guten Taten hervorzukramen. Um dem Konto seiner Schuld jetzt ein Konto der guten Taten gegenüberzustellen und dann möglichst dieses Konto der guten Taten am Ende größer sein zu lassen als dieses Konto der Schuld, damit das alles zugedeckt wird, was es an Schuld in seinem Leben gibt. Aber das versucht er nicht, weil er begriffen hat, das hat keinen Sinn vor Gott. Natürlich haben Menschen auch viel Gutes getan. Und das übersieht Gott doch auch nicht. Aber ich kann doch nicht mit dem, was ich Gutes tue, meine Schuld wegräumen. Das kann doch nur Jesus tun, der für meine Schuld am Kreuz sein Leben hingegeben hat und der mir einen Aufbruch zum Leben möglich gemacht hat, indem er für mich starb. Und so erkennt dieser Mitgekreuzigte, der zum Leben aufbrach, sein Todesurteil an. Er sagt, ja, das stimmt, ich muss hier am Kreuz hängen wegen meiner Schuld. Und dann hängt er nun, die Arme gespreizt und angenagelt, auch die Beine sind angenagelt und er kann keine Tat mehr tun, keinen Schritt mehr gehen. Das Einzige, was er kann, rufen, beten, mehr kann er nicht mehr. Und das zeigt uns, dass wir bei Jesus überhaupt nicht mehr können. Niemand von uns kann bei Jesus mehr tun zu seiner Errettung, um zum Leben aufzubrechen, als dieser Mann, der angenagelt war am Kreuz. Auch wenn wir noch gehen können, auch wenn wir Taten tun können und manches tun können, was der nicht konnte, aber zu unserer Errettung von unseren Sünden können wir absolut mit unserem Tun nichts beitragen, genauso wenig wie der, der am Kreuz hängt. Und das Einzige, was uns retten kann und zum Leben aufbrechen lässt, ist das, was diesen Mann gerettet hat, nämlich zu beten zu Jesus Christus. Und das bricht unseren menschlichen Stolz. Und das fällt vielen Menschen unsagbar schwer. Und ich könnte mir vorstellen, dass es Leute in unserer Mitte gibt, die gegen diese Botschaft des Evangeliums unwahrscheinlich im Herzen rebellieren. Sie möchten das selber schaffen. Mir haben Leute gesagt, das will ich auf keinen Fall von der Gnade Gottes leben. Wenn ich meine Sünden gut machen will, dann will ich das selber leisten und nicht von Jesus abhängig sein. Ich will das tun. Anders will ich vor Gott nicht hintreten und wenn er das nicht anerkennt, mag er mir gestohlen bleiben. Wie viele Menschen habe ich schon gehabt, die so geredet haben? Erst kürzlich hat mir das jemand gesagt. Das ist der Stolz in unserem menschlichen Leben und wenn dieser Stolz nicht drangegeben wird, gibt es keinen Aufbruch zum Leben. Wenn wir nicht so demütig wie dieser eine Mitgekreuzigte zu Jesus kommen und sagen, ich kann zu meiner Errettung absolut nichts beitragen, als dass ich mich betend an dich wende, Herr, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst oder vergib mir meine Sünden und nimm mich auf. Wenn wir nicht so demütig zu Jesus kommen, werden wir nie zum Leben aufbrechen können. Er bringt seine Sünde zu Jesus. Und dieser Mann hat es erfasst, da hängt der Sohn Gottes. Und er ist nicht für seine Sünde gekreuzigt, sondern für meine. Und jetzt darf ich zu ihm rufen, du bist für meine Sünde in den Tod gegangen. Und jetzt bitte ich dich, mich von meiner Sünde zu befreien und mich in deinen Sieg, den du bald erringen wirst, mit hineinzunehmen. Ich finde, das ist großartig. Das ist frohe Botschaft und Evangelium. Stellt euch einmal vor, wenn das anders wäre und wenn unsere Errettung und der Aufbruch zum Leben von unserer Leistung abhinge, dann wären nur einige, die stark und gesund sind und die besondere Möglichkeiten dazu mit in die Wiege gelegt bekommen haben, dazu in der Lage. Und alle anderen blieben auf der Strecke. Aber weil Gott alle Menschen lieb hat, auch den Letzten, hat er unsere Erlösung davon abhängig gemacht, dass wir sagen, ich kann nichts beitragen. Alles muss von Jesus kommen. Das ist Evangelium. Das ist frohe Botschaft. Und da bedarf es nur eines kindlichen Glaubens und eines kindlichen Rufens zu Jesus. Und das genügt. Wie sagt die Bibel? Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Ist das schwer? Für manche schon. Weil das unseren Stolz bricht. Den Namen des Herrn anzurufen und zu sagen, Herr, ich bin verloren mit meiner Schuld und ich kann nur gerettet werden durch dich. Ich brauche dich unbedingt als meinen Erlöser und Erretter. Das ist für manche Menschen unsagbar schwer. Dabei fallen nämlich alle Zacken aus unserer Krone. Und das fällt den Menschen unglaublich schwer. Ich kenne viele solcher Leute. Aber anders wurde ich nicht errettet. Anders konnte ich nicht zum Leben aufbrechen. Anders konnten viele andere nicht zum Leben aufbrechen. Anders kannst du auch nicht zum Leben aufbrechen. Und ich habe eine Bitte an dich, wenn der Heilige Geist an deinem Herzen jetzt wirkt und sagt, das ist dein Weg zur Erlösung, dann überwinde deinen Stolz und komm so in kindlicher Einfalt heute Morgen zu Jesus, wie dieser eine Mitgekreuzigte, der zum Leben aufbrach. Und er kam mit einer ganz schlichten Bitte zu Jesus. Herr, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und so dürfen auch wir mit einer ganz schlichten Bitte zu Jesus kommen, wenn wir zum Leben aufbrechen wollen. Herr, vergib mir meine Sünden. Herr Jesus, komm in mein Leben. Ich möchte dich aufnehmen als meinen Herrn. Du sollst mein Leben gestalten. Das ist kein kompliziertes System, wenn es um die Botschaft des Evangeliums geht. Dann könnten das wieder nur einige Intelligente begreifen. Die Botschaft des Evangeliums ist eine schlichte und einfache Botschaft, weil Gott alle Menschen lieb hat. Und darum kann das jeder heute Morgen begreifen, auch jedes Kind kann das verstehen. Ich darf so, wie ich bin, zu Jesus kommen. Ich bin eingeladen von ihm, zum Leben aufzubrechen. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, sage ich noch einmal, der wird errettet werden. Oder die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann vergibt er uns die Schuld. Wenn wir Jesus aufnehmen, in unser Leben hineinbitten, dann werden wir Kinder Gottes. Wenn wir ihm die Tür unseres Lebens auftun, dann kommt er in unser Leben hinein und wird der Herr und Erlöser unseres Lebens. Das hat diesen Mann gekennzeichnet. Und ich möchte dich bitten, wie dieser Mann, heute Morgen zu Jesus zu kommen. Und dieser Mann kam öffentlich zu Jesus. Der Kreuzigungsbericht sagt uns, dass da viele spottende Menschen standen. Die hohen Priester haben über Jesus gelästert. Die Soldaten, die ihn angenagelt hatten, haben Jesus verspottet. Und die anderen haben sich angeschlossen und es war ein unheimliches Volksgemurmel auf diesem Hügel Golgatha. Und ein Fluchen und vieles andere, was sich dort abgespielt hat. Und plötzlich dieser Ruf dieses einen, Herr Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und dann haben vermutlich viele, die diese drei Kreuze umstanden, gesagt, jetzt spinnt er auch. Jetzt hat es ihn erwischt, jetzt ist er so weit durch all dieses Geschehen am Kreuz, dass er nicht mehr bei Sinnen ist. Vielleicht haben sie ihn dann auch verspottet. Das steht nicht im Bericht. Ich weiß es nicht. Aber diesem Mann war das egal, was die Menschen gesagt haben. Ihm war nur wichtig, was Jesus sagte. Und wer zum Leben aufbrechen will, der muss diese Einstellung haben. Es ist egal, was die Menschen sagen, wenn ich zu Jesus komme. Mir darf nur noch wichtig sein, was sagt Jesus zu meinem Leben. Und dann kam er öffentlich zu Jesus. So musst auch du heraustreten und öffentlich zu Jesus kommen. Man kann nicht irgendwo so ein versteckter Nachfolger Jesu sein, ohne sich zu ihm zu bekennen. Das muss heraus und da müssen wir Ja sagen. Ja, ich will Jesus folgen. Und da sind andere, die verspotten dich. dass wir das alles miteinander geben. Aber wer zum Leben aufbrechen will, muss vor anderen das bekennen. Wer mich verleugnet vor den Menschen, sagt Jesus, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Komm öffentlich zu Jesus. Und er kam als Einziger zu Jesus bei diesem Kreuzesgeschehen. Die anderen haben weiter gespottet. Und er hat nicht gesagt, wenn 10 mitgehen, dann komme ich auch. Sondern er hat gesagt, wenn keiner kommt, dann komme ich wenigstens. Und so musst du sprechen, wenn du zum Leben aufbrechen willst. Wenn keiner da wäre, ich will kommen. Ich will zum Leben aufbrechen, koste es, was es wolle. Und er kam rechtzeitig zu Jesus. Der wusste ja, ich habe nicht mehr lange Zeit zu leben. Vielleicht noch ein paar Stunden und dann ist alles vorbei. Wir wissen es nicht. Das Ende unseres Lebens ist ungewiss, es ist offen. Aber wir müssen rechtzeitig zu Jesus kommen. Genau wie dieser Mann rechtzeitig zu Jesus kam. Und wann ist die rechte Zeit? Die Bibel sagt es sehr deutlich. Heute, wenn du die Stimme Gottes hörst, verhärte dein Herz nicht. Sondern wenn du sie heute hörst, dann komme heute zu ihm. Ich bitte dich darum. Und das Letzte, was diesen Mann kennzeichnete, der zum Leben aufbrach, er kam nicht vergeblich zu Jesus. Wie heißt es hier? Hier heißt es, dass der Herr Jesus sagt, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. In dem Augenblick, wo ein Mensch zu Christus kommt, ihn um Vergebung der Schuld bittet und den Namen des Herrn anruft und sagt, ich nehme dich auf in mein Leben, in dem Moment geschieht eine Existenzveränderung ungeheuren Ausmaßes. In dem Moment wirst du Bürger zweier Welten. Du bleibst Bürger dieser Welt und wirst zugleich ein Bürgerrecht im Himmel oder wie es hier heißt, im Paradies bekommen. Und wenn du dieses Leben verlässt, wirst du das ewige Leben, das für die Menschen noch unsichtbar in dich hineingelegt worden ist, durch den Sohn Gottes fortsetzen, über die Schwelle des Todes mitnehmen in die ewige Welt Gottes hinein. Das ist Aufbruch zum Leben. Das ist lohnendes Leben, das sich wirklich zu leben lohnt. Er wurde nicht abgewiesen, sondern wurde sofort angenommen. Und so macht das Jesus bei allen, die heute zu ihm kommen wollen. Und ich lade dich ein, zu Jesus zu kommen. Jesus selber lädt dich ein. Ich bin ja nur Werkzeug. Ich bin nur Rufer. Nur seine Stimme jetzt einmal heute Morgen, mehr bin ich nicht. Jesus ist es, der redet. Jesus steht vor dir. Und Jesus möchte dein Leben in seine Hand bekommen. Und er möchte dir einen Aufbruch zum Leben schenken, zum ewigen, gotterfüllten Leben. Und ich bitte dich gleich während der stillen Gebetszeit, wenn du merkst, das geht mich an, Gott zu sagen, Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Ich will heute zu dir kommen und zum Leben aufbrechen, zu diesem neuen Leben. Und das dürfen auch solche sagen, die einmal mit Jesus ein Stück gegangen sind und deren Verhältnis zu Jesus nicht mehr geordnet ist. Oh, es gibt viele solcher Leute, die irgendwann einmal einen guten Start hatten, aber deren Leben mit Jesus nicht mehr konsequent gelebt wird. Starte neu mit Jesus an diesem Morgen. Und während der stillen Gebetszeit werde ich dann auch die bitten, die das wirklich heute tun wollen, die Jesus antworten möchten, die ihn zum ersten Mal oder neu aufnehmen wollen, das auch durch ein kurzes Handzeichen zu bezeugen, zu bekennen. Das ist wichtig, dass wir auch so öffentlich zu Jesus kommen, während die anderen beten, wie dieser zu Jesus kam und zum Leben aufgebrochen ist. Jeder darf auf seinem Platz jetzt in der Stille beten und Jesus antworten auf das, was ihm deutlich geworden ist.